Manchmal fühlt sich das Leben an wie ein langer Verlust, verpasste Chancen, gebundene Gewohnheiten, verstrickende Abhängigkeiten und eine Arbeit, die uns ausfüllt, aber innerlich leer lässt. Lukas zeichnet ein Bild von Jesus, das genau in diese Wirklichkeit hineinspricht. Er kommt nicht nur, um Schuld zu vergeben, sondern um Gefangene freizusetzen, das Verlorene wiederherzustellen und Menschen mitten in ihrem ganz normalen Alltag in eine neue Mitte und einen neuen Auftrag hineinzuziehen. Das Jubeljahr, Gottes großes Wiederherstellungswerk. In der Synagoge von Nazareth, in der Stadt seiner Kindheit, nimmt Jesus die Schriftrolle des Jesaja in die Hand, findet eine bestimmte Stelle und liest: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das annehmbare Jahr des Herrn, das Jubeljahr. Dann setzt er sich, alle Augen sind auf ihn gerichtet, und er sagt: Heute ist diese Schrift in eurem Hören erfüllt worden. Mit diesem Heute öffnet er nicht nur einen neuen Abschnitt der Geschichte, sondern enthüllt, was Gott im Verborgenen von 3. Mose 25 her beabsichtigt hatte: Das Jubeljahr wird Person. Das annehmbare Jahr ist nicht zuerst eine Kalenderzeit, sondern der Messias selbst, der unter uns steht, in menschlicher Einfachheit und zugleich in seiner göttlichen Vollmacht ein ganzes Zeitalter der Gnade ausruft. In dem Wort in 4 Stunden und 19 Minuten verkündigte er das angenehme Jahr des Herrn. Dies ist das neutestamentliche Zeitalter, das durch das Jubeljahr versinnbildlicht wird. Das angenehme Jahr bezeichnet das Jahr, in dem der Herr Menschen annimmt. Das angenehme Jahr ist das Jubeljahr Jehovas. Im Jubeljahr Israels wurde alle 50 Jahre zurückgesetzt, was der Mensch in seiner Schwachheit verloren hatte, Schulden wurden erlassen, Sklaven freigelassen, verlorenes Erbteil kehrte an seinen ursprünglichen Besitzer zurück. Dieses Gesetz war wie ein prophetischer Schatten auf die gefallene Lebensgeschichte der Menschheit. Wir verlieren unsere geistliche Erstgeburt, verkaufen uns unter die Macht der Sünde und verscherzen das Recht, Gott als Baum des Lebens und Christus als unser gutes Land zu genießen. In Christus tritt Gott selbst in diese Geschichte hinein und sagt: Jetzt ist Jubeljahr, nicht für ein Jahr, sondern für das ganze neutestamentliche Zeitalter. Wer sich von ihm anreden lässt, wird angenommen, aus Knechtschaft herausgeführt und in seinen geistlichen Besitz zurückgebracht. Das Evangelium reicht darum tiefer als eine punktuelle Vergebung, es ist Gottes großes Wiederherstellungswerk, in dem er dem Menschen seine wahre Freiheit, seine Freude an Gott und seine ursprüngliche Bestimmung neu schenkt. Wo dieses annehmbare Ja innerlich gehört und geglaubt wird, wächst stille, aber tiefe Zuversicht. Meine Vergangenheit ist nicht das letzte Wort, sondern Gottes Jubeljahr über meinem Leben. Dass Jesus das Jubeljahr in Galiläa ausruft, ist kein Zufall. Galiläa gilt als Randgebiet, Galiläa der Nationen, ein Ort der Mischung, der Überlagerung von Tradition und Fremdeinflüssen. Gerade dort beginnt der Menschenerretter mit dem Jubelruf der Gnade. Er betritt nicht zuerst die Zentren religiöser Reinheit, sondern die Regionen, in denen die Geschichte des Volkes Israel brüchig geworden ist. Das zeigt, wie Gott sein Jubeljahr versteht, nicht als Lohn für die Frommen, sondern als Rettung für Menschen, deren Lebensland verwirrt, verschuldet und zerrissen ist. Wenn Lukas berichtet, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück, und die Kunde von ihm ging aus durch die ganze Umgegend, wird deutlich, dass das Jubeljahr eine Bewegung der Gnade ist, die vom Rand her die Mitte erreicht. In 1. Mose verliert der Mensch im Garten Eden das Recht, am Baum des Lebens zu essen, die Cherubim mit dem flammenden Schwert versperren den Weg. Das ist das große Nein Gottes gegen die Sünde und zugleich das schmerzhafte Nein gegen das selbstbestimmte Genießen Gottes. Im Jubeljahr, das Jesus ausruft, hören wir das Antwortwort Gottes auf dieses alte Nein, nicht ein Zurück zur Unschuld, sondern eine Wiederannahme in Christus. In ihm öffnet der dreieine Gott den Zugang zu sich selbst neu und tiefer, als er vorher war. Was in Adam verloren ging, wird in Christus nicht nur ersetzt, sondern überreich überboten. Das annehmbare Jahr des Herrn ist darum die Zeit, in der Gott Menschen, die sich selbst verloren haben, wiederfindet, nicht, indem er sie in eine idealisierte Vergangenheit zurückführt, sondern indem er sie in die Gegenwart seines Sohnes hineinzieht. Wer sich von dieser Gnade finden lässt, entdeckt staunend: Meine Schuld ist nicht mehr das Fundament meiner Zukunft, sondern Christi Jubeljahr über mir. Aus dieser Entdeckung wächst leise ein neuer Mut, der Schritt für Schritt in die Freiheit der Kinder Gottes hineinführt. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, um den Armen das Evangelium zu verkünden, er hat mich gesandt, um den Gefangenen Befreiung zu verkündigen und den Blinden Wiedererlangung des Augenlichts, um die Unterdrückten in die Freiheit zu entlassen. Zu verkündigen das annehmbare Jahr des Herrn, das Jubeljahr. Wer das Jubeljahr, das Christus ausruft, innerlich hört, beginnt, seine Geschichte nicht mehr von Verlust und Versagen herzulesen, sondern von Gottes Wiederherstellungswillen. In der Nähe des Menschenerretters dürfen alte Schulden an Gewicht verlieren, Ketten der Vergangenheit ihren Anspruch verlieren und der verschüttete Mut zur Freude an Gott neu aufstehen. Sein »Heute ist diese Schrift erfüllt« reicht bis in unsere Gegenwart hinein und lässt hoffen, auch an den tiefsten Verluststellen meines Lebens setzt Gott sein Jubeljahr an. Der Menschenerretter befreit aus der Macht der Finsternis. Wenn Lukas den Dienst Jesu in Galiläa schildert, zeichnet er einen Zusammenhang von vier Bewegungen, und er kam nach Kapernaum hinab, einer Stadt in Galiläa, und lehrte sie an den Sabbaten. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn sein Wort war mit Vollmacht. Gleich darauf begegnet Jesus einem Menschen mit einem unreinen Geist, er gebietet, der Dämon fährt aus, und die Leute fragen, was ist dies für ein Wort? Denn mit Vollmacht und Kraft gebietet er den unreinen Geistern, und sie fahren aus. Lehre und Befreiung sind hier nicht voneinander zu trennen. Sein Wort informiert nicht, es durchdringt, es stellt unter eine neue Herrschaft. Wo dieses Wort gehört wird, beginnt die Macht der Finsternis zu wanken. In Lukas 4, 31 bis 44 erfüllt der Menschenerretter seine vierfache Beauftragung, zu lehren, Dämonen auszutreiben, zu heilen und zu predigen. Die Dämonenaustreibungen in Galiläa machen sichtbar, was sonst im Verborgenen bleibt, dass hinter mancher Bindung, hinter mancher inneren Unfreiheit geistliche Mächte stehen, die den Menschen usurpieren und von Gottes Auftrag wegziehen. Der besessene Mann in der Synagoge schreit, ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes. Gerade der unreine Geist erkennt die Heiligkeit dessen, der ihm entgegentritt. Der Menschenerretter begegnet dieser Macht nicht mit lauter Dramatik, sondern mit stiller Autorität, verstumme und fahre aus von ihm. Sein Wort stellt den Menschen frei, ohne ihm Schaden zu tun. So zeigt sich, dass der Dienst Jesu Menschen nicht nur tröstet, sondern ihre Gefangenschaft real beendet. Hinter dem, was äußerlich wie ein psychisches oder moralisches Problem wirkt, kann eine tatsächliche Herrschaft der Finsternis stehen, Christus trennt hier, was verknäuelt ist, und führt in die Freiheit des Lichts. Zu diesem Dienst der Befreiung gehört untrennbar die Heilung des Leibes. Kaum hat Jesus die Synagoge verlassen, tritt er in das Haus Simons, die Schwiegermutter des Simon aber war von einem starken Fieber befallen, und sie baten ihn für sie. Und er beugte sich über sie, bedrohte das Fieber, und es verließ sie, sie aber stand sogleich auf und diente ihnen. Krankheit erscheint hier nicht einfach als medizinischer Defekt, sondern als Störung des Lebenszusammenhangs. Die Frau ist durch das Fieber nicht mehr in der Lage, ihre Aufgabe wahrzunehmen. Die Heilung, die Jesus schenkt, stellt sie nicht nur körperlich wieder her, sondern führt sie unmittelbar in ihren Dienst zurück. Heilung und Dienst gehören zusammen, wer vom Menschenerretter angerührt wird, wird gleichzeitig aus seiner Lähmung befreit und in die Bewegung der Liebe hineingenommen. Wenn die Sonne unterging und die Menschen ihre Kranken zu ihm bringen, legte er jedem von ihnen die Hände auf und heilte sie. Dieses Bild des untergehenden Tages, der nicht in Dunkelheit mündet, sondern in eine lange Nacht der Zuwendung, zeigt die menschlichen Tugenden Jesu, Geduld, Sanftmut, unerschöpfliche Bereitschaft, bei den Leidenden zu bleiben. Zugleich leuchten darin seine göttlichen Eigenschaften, er trägt unzählige Lasten, ohne unter ihnen zusammenzubrechen, er ist Quelle und nicht nur Durchgangskanal. In ihm erfüllt sich, was über das Wort Gottes gesagt wird, in ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Dieses Licht ist nicht aggressiv, aber es vertreibt Finsternis. Es entlarvt, bindet nicht bloß die Hände des Bösen, sondern nimmt ihm das Recht, Menschen zu beherrschen. Wer diesem Licht begegnet, stellt nach und nach fest, dass nicht nur äußere Ketten fallen, sondern dass auch im Innern neue Beweglichkeit entsteht, zum Glauben, zum Vertrauen, zur Liebe. So verbindet der Dienst des Menschenerretters Lehre, Befreiung, Heilung und Verkündigung zu einem Ganzen, das den Menschen in seiner Tiefe ernst nimmt und ihn Schritt für Schritt in die Freiheit und Würde der Kinder Gottes hineinführt. Und er kam nach Kapernaum hinab, einer Stadt in Galiläa, und lehrte sie an den Sabbaten. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn sein Wort war mit Vollmacht. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. In der Begegnung mit dem Menschenerretter wird der Mensch nicht auf eine seiner Facetten reduziert. Christus kennt die Verstrickungen von Denken, Seele, Leib und geistlicher Bindung, und er kommt, um das Ganze zu erlösen. Seine Worte tragen Licht hinein, wo der Blick verengt ist, seine Berührung löst Fieber, das Kräfte raubt, seine Vollmacht bricht unsichtbare Herrschaften. Daraus wächst stille Zuversicht, keine Fessel ist so alt, keine Wunde so tief, dass sie dem Dienst des Menschenerretters entzogen wäre. Unter seinem Wort dürfen Menschen entdecken, dass Freiheit nicht Wunschbild, sondern eine reale, von Gott geschenkte Möglichkeit in ihrem eigenen Leben wird. Von Fischern zu Menschenfischern, Berufung mitten im Alltag. Am See Genezareth beginnt eine der eindrücklichsten Szenen der Berufung. Jesus steht am Ufer, die Volksmenge drängt, um das Wort Gottes zu hören, es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Die Fischer sind aus ihren Booten ausgestiegen und waschen ihre Netze, ein stilles Bild von Alltag, Mühe und Routine. Jesus steigt in das Boot von Simon, lässt ein wenig vom Land abstoßen und lehrt von dort aus die Menge. Damit tritt er buchstäblich in den Arbeitsalltag eines Menschen ein. Er ruft Simon nicht aus einem religiösen Raum heraus, sondern aus dem Boot, mit dem dieser seinen Lebensunterhalt verdient. Der Beruf wird zur Kanzel, das vertraute Arbeitsgerät zum Ort der Offenbarung. Der Mensch erkennt nicht, wie sehr er gefallen ist, nicht nur in der Sünde, sondern auch in seiner Beschäftigung. Das Problem ist jedoch, dass unsere Beschäftigung uns in Beschlag nimmt und uns von Gott fernhält. Der Mensch wurde von Gott für sich selbst geschaffen, aber durch die Sache des Lebensunterhalts ist er beschäftigt und wird dadurch von ihm ferngehalten. Nichts entfernt Menschen so sehr von Gott wie ihre Beschäftigung. Nach der Lehre folgt ein unerwarteter Auftrag: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Simon antwortet mit der Erfahrung des Fachmanns: Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz hinablassen. In dieser Spannung zwischen frustrierter Professionalität und vorsichtigem Vertrauen geschieht das Wunder. Der überreiche Fang bricht beinahe die Netze, füllt zwei Boote, und mitten in diesem Übermaß fällt Simon vor Jesus nieder: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Der Erfolg entlarvt nicht nur die Grenzen seiner Kompetenz, sondern deckt sein Inneres auf. Im Licht von Jesu Gegenwart wird ihm seine Sündhaftigkeit bewusst, nicht weil er gerade eine besondere moralische Verfehlung begangen hätte, sondern weil er erkennt, wer ihm da gegenübersteht. In dieser Begegnung zeigt sich, wie tief der Fall des Menschen reicht. Nicht nur Sünde im engeren Sinn trennt von Gott, sondern auch eine an sich gute, aber alles beherrschende Beschäftigung. Der Fischfang ist ehrbar, notwendig, Teil der Schöpfungsordnung. Und doch kann gerade das, was den Alltag sichert, den Menschen vollständig in Beschlag nehmen und ihn von Gott fernhalten. Der überreiche Fang ist darum mehr als ein Wunder des Überflusses, er ist Offenbarung. Jesus zeigt, dass er über das Feld der Arbeit souverän ist. Er beherrscht Wasser und Fische, Zeit und Umstände. Damit löst er die absolute Bindung des Menschen an seinen Beruf. Simon entdeckt, dass das Boot, das Netz, der Fang nicht sein letzter Halt sein müssen. In diesem Moment kommt der Ruf: Fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Die Antwort der Jünger ist knapp und radikal, und als sie die Schiffe ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. In diesem Alles liegt nicht Verachtung der Arbeit, sondern eine neue Ordnung. Der Menschenerretter nimmt den Alltag ernst, er steigt in das Boot, er spricht in die Logik der Arbeit hinein, aber er relativiert ihn im Licht einer höheren Berufung. Menschen fangen heißt nicht, sich über andere zu stellen, sondern sie aus der Tiefe ihres Verlorenseins für das Leben zu gewinnen. Der Fischerberuf wird nicht ausgelöscht, sondern verwandelt, aus dem, was sie kennen, Geduld, Ausdauer, Kenntnis von Zeiten und Strömungen, formt Jesus die innere Gestalt ihres künftigen Dienstes. In seinen menschlichen Tugenden, Nähe, Verständnis für Mühe und Erschöpfung, und in seinen göttlichen Eigenschaften, Allwissenheit, Macht über die Schöpfung, Autorität des Rufes, zieht er Menschen mitten aus ihrem Berufsalltag in eine Nachfolge, in der Arbeit ihren Platz behält, aber nicht mehr das Zentrum bildet. Aus dieser Begegnung wächst eine stille Freiheit, die Hände dürfen weiterhin Netze knüpfen oder Werkzeuge führen, aber das Herz ist an ihn gebunden, der am Ufer steht und ruft. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz hinablassen. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Schiffe ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Diese Wahrheit ermutigt dazu, vor dem Herrn still zu werden und neu zu sehen, wie sein Leben denken, fühlen und handeln von innen her prägt. Herr Jesus Christus, Menschenerretter, danke, dass du das große Jubeljahr der Gnade ausgerufen hast und gefallenen Menschen wie uns die Tür in die Freiheit und in die Freude an Gott wieder geöffnet ist. Wo wir unser geistliches Erbteil verloren haben, unter die Macht der Sünde geraten sind und uns in Arbeit und Alltag festgefahren fühlen, komm du mit deinem Licht, deiner befreienden Macht und deiner heilenden Nähe. Lass uns neu erkennen, wie reich unser Anteil an dir als Baum des Lebens und als unserem guten Land ist, und lass uns aus der Knechtschaft des Alten in die Freiheit der Kinder Gottes eintreten. Richte unser Herz so auf dich aus, dass unsere Gaben, unsere Arbeit und unsere Zeit in deinem Dienst stehen und viele Menschen durch uns zum Leben gefunden werden. Halte uns nahe bei dir, wenn wir schwach werden, und erfülle uns mit Hoffnung, dass du unser Leben wiederherstellst bis in die kleinsten Bereiche hinein. In dir ist unsere wahre Ruhe, unsere wahre Identität und unsere wahre Berufung. Amen.